Einhalten.
Aber, warte, stopp, stopp,
Na,
stopp.
ich drück nicht mehr auf Stopp. Jetzt mach das Intro. Jetzt hast dich reingeprägt.
So hat's
Nein, 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 nein,
angefangen.
nein, 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 der Maurice muss das Jahresabschluss-Intro machen als
Das
Chefität.
was?
Jahresabschluss-Podcast-Intro?
Ach so, ich habe Lied verstanden.
Also, ja, genau, du musst das Lied singen.
Wir sind eh schon
Okay,
live,
ich
ich
fange
kann
an.
das nicht mehr.
Ich fange
Leg
an.
los, schieß los.
Ich bin bei unserem Podcast auch für die spontanen Podcast-Unmods bekannt, während Micha sie sich immer vorschreibt. Okay. Wenn der Podcast dieses Jahr unter einem Motto stand, dann Jesse und Joey weichen der Arbeit aus, um sie auf mich abzuwälzen, der ich doch eigentlich der Vorgesetzte dieses Podcasts bin. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Ich habe auch kein Thema, weil ich erst vor 3 Stunden angeschrieben wurde, Maurice, heute Podcast, und ein Thema finden wir schon. Und nun werde ich hier überfahren von der Frau-Professorin mit: Nein, nein, der Maurice muss das Intro machen. Ich weiß gar nicht, warum mache ich das überhaupt? Warum arbeitet ihr nicht mal für euer Geld hier? Wie wär's damit, Jesse, Joey? Hallo!
Also auch
Auf,
voll schön,
jetzt,
dich zu sehen. Ich
ja,
hoffe, du hast
frohe
schöne
Weihnachten.
Weihnachten. Also auch alle, die zuhören, schöne Weihnachten euch allen. Also
Ja.
Maurice, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast eine richtig schöne Zeit gehabt. Es ist gut, dich zu sehen nach so langer Zeit.
Moment, also du kannst ja jetzt nicht, wenn du hier von einem Profi ein gescheites Intro verlangst, natürlich komme ich jetzt nicht mit den Standardfloskeln an. Hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr da. Nein, nein, nein,
Und
wir sind hier originell,
was
wir
hat der
sind
Profi vergessen, am
knallhart.
Anfang eines Podcasts zu sagen?
Was?
Jesse, hilf.
Dass die Leute den Podcast raten sollen. Zum Beispiel.
Und abonnieren bitte und
Und
alle Folgen
abonnieren.
nachhören, die es bislang
Und,
gab.
genau, und alle Folgen nachhören, die es so lange gab. Dann wissen die anderen zwei nicht, dass wir eigentlich schon seit 5 Minuten aufnehmen. Also das Intro dieses Podcasts ist sowieso ein absolutes Highlight. Das passt eh ganz
Also.
perfekt.
Und Überraschung, wir reden am Ende der allerletzte Podcast des Jahres über Jahr 2023. Ein bisschen ein Review passieren lassen. Review? Na, Revue passieren lassen. Mein, das war ein sehr, sehr, sehr langes Jahr. Und ich frage euch beide gleich, was war euer Game des Jahres?
Nee, wir reden. Ich dachte, wir fangen
Was?
an.
Wir reden über Diablo?
Nein, ich dachte, wir fangen an und damit ich. Deswegen haben wir ja auf Start gedrückt, damit mir mal wer erklärt, ob das mit der Bild-Zeitung und diesem ChatGPT ein Problem wird. Ich dachte, wir fangen so an und dann machen wir eine gemütliche Kurve, ja, weil wir werden zukünftig unsere Titel für mehr Reichweite ja von ChatGPT schreiben lassen. Weil fairerweise, ich mache das seit einem Monat für meine Uncut-Videos. Da kommen nur gute Sachen raus. Also ich glaube, da vielleicht wird er schon länger gefüttert mit der Bild-Zeitung. Also
Das
Bild ist so wie
heißt,
die Krone in Österreich, ne? Also ist Bild die auflagstärkste Zeitung in Deutschland?
ja, also Bild ist der absolute Albtraum und deswegen sehr erfolgreich, weil die Welt so funktioniert.
Das heißt also,
Und
wenn wir jetzt diese Folge hochladen, dann wird Axel Springer niemals ein Sponsor von diesem Podcast werden.
wahrscheinlich nicht.
Okay, ja.
Aber ist
Aber
vielleicht auch besser so.
es war ja sehr, ich habe es sehr amüsant gefunden, dass OpenAI einfach voller Freude diesen voll happy Tweet announced hat, dass sie eben jetzt die Inhalte von der Bild-Zeitung und von der Welt als Trainingsdatenbasis auch für die künftigen Modelle verwenden können. Das war, ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommen sind, dass sich die Leute dann voll drüber freuen werden. Ich meine, es hat einen gewissen Spaßfaktor, aber ja.
Naja, also es gibt da, finde ich, verschiedene Möglichkeiten und du kennst dich ja viel besser damit aus. Wie würdest du tippen, dass die Leute bei OpenAI einfach so persönlich drauf sind? Vielleicht sind sie ja Fans von knallhartem Rechtspopulismus und Schwurbelei.
Ja.
Also wenn da zum Beispiel ganz viele Trump-Wähler, blöd gesagt, in dieser Firma hocken, weiß ich ja nicht. Dann könnten die sagen, die Bild-Zeitung macht den Journalismus, wo wir wollen, dass die Welt mehr davon hat.
Ganz simpel, sie werden einfach gesehen haben, okay, das ist einer der reichweiten stärksten und beliebtesten Zeitungsformate und fertig. Und da reicht die meisten Leute. Und per se ist es ja was Schönes, weil was die Modelle aktuell nicht tun oder ChatGPT nicht tut, ist auf aktuelle Daten zugreifen. Das ist ja alles, ich glaube, da jetzt, keine Ahnung, aber Vergangenheitsdaten. Und das wäre halt natürlich praktisch, wenn ich dann jeden Tag hingehen kann und sage, bitte.
Was sind die News
Schreibt mir
des
eine
Tages?
zusammen, genau für mich personalisiert mit Fokus auf, keine Ahnung, Games News und ganz speziellen Role-Playing Games.
Das
Und das wäre.
war witzigerweise, also mein Gedanke war genau das, so eigentlich irgendwie so im ganz fundamentalen Prinzip eine coole Initiative, oh, eine echte Koop zwischen KI und Journalismus, was ja eigentlich, wenn man das für beide Seiten fruchtbar machen kann, statt dystopisch, so KI schafft den Journalismus ab, könnte das einen Wert haben. Aber weil wir in der worst possible Timeline leben, halt ausgeführt so wirklich auf die schlimmste Art, die man sich irgendwie vorstellen kann. Hallo, wir haben uns die schrecklichste Zeitung rausgesucht, die du kennst.
Merke
Wahrscheinlich
da ein
schon die nächsten
bisschen an
Partnerschaften am Start.
Negatives.
Fox News reden wir schon mit.
Ich merke da ein bisschen was
Albtraum.
Negatives von dir, muss ich
Ja,
sagen. Vielleicht
aber du
waren
hast es
aber die
gerade.
groß genug. Vielleicht waren die einfach groß genug oder haben sich halt eingekauft, weil wenn das gehört ja zu diesem Axel Springer Verlag, das wird wahrscheinlich ein bisschen ein größerer Konzern sein. Vielleicht haben sie sich wen gesucht, der auch über verschiedene Reichweiten und halt einfach big genug ist, um das mal zu füttern für X.
Aber ganz kurz, ganz andere Richtung. Also was du gerade gesagt hast, dass der Journalismus so gefährdet ist. Guter Journalismus ist ja recherchieren und vielleicht auch ja, unterschiedlichste komplett Orgenneuigkeiten herauszufinden, politische Skandale aufzudecken und so weiter und so fort. Und das wird die KI nicht tun. Also sie wird beim Schreiben ein bisschen unterstützen. Das heißt, leichte Sachen werden noch leichter gemacht. Das heißt, dann die zusammengetragenen und eher recherchierten Informationen, wofür wir gute Journalisten brauchen, dass das dann schneller zusammengefasst werden kann oder schneller editiert werden kann. Das kann die KI. Aber sie kann jetzt keine politischen Skandale per se zusammentragen, irgendwo hinreisen, dort Berichterstattung machen und so weiter und so fort. Also das sehe ich nicht. Ich glaube, das ist auch immer so die Missinterpretation, was ist eigentlich Journalismus? Schreiben per se ist noch nicht der Journalismus.
Das ist ein interessanter Aspekt, dass man darüber natürlich in Anführungszeichen streiten kann. Es ist halt schon so, dass, sage ich mal, in journalistischen Institutionen von heute werden potenziell Jobs überflüssig gemacht, wenn KI irgendwann simple Newsmeldungen einfach, was ja schon passiert, werden ja schon Leute gefeuert, auch von irgendwelchen Webseiten. Irgendeine Spielewebsite hat neulich, glaube ich, ihre spanische Abteilung gefeuert, weil jetzt nur noch die KI die News der Englischen übersetzt und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass das so ein wenig dadurch wird vor allem erstmal das mehr von KI übernommen, was gar nicht der wirklich spannende Teil des Jobs ist. Und die Sache ist so ein bisschen, wir leben, wie gesagt, ich glaube halt leider schon, wir leben ab und an wirklich in der worst possible Timeline. Das heißt, man könnte idealistisch sagen, dann bleibt ja mehr Freiraum für die coolen investigativen Recherchen. Wahrscheinlich werden
Könntest du
einfach nur
bitte
Jobs
ein bisschen
gekürzt und
einen
es werden noch mehr billige
kapitalistischeren, ja,
Clickbait-Meldungen kommen,
ganz genau den
weil die jetzt
kapitalistischen
leichter von KI und
Ansatz.
schneller gemacht werden können.
Ganz genau. Deswegen hast du die KI, schreib mir 5 Artikel, Suchmaschinen optimiert, abgestimmt auf das, nutzt diese Quelle und raus damit. Und dann brauchst du
Und
niemanden
nimm
dafür
den
bezahlen.
Tonfall aus unserer coolen Bildartikel-Datenbank.
Ja, oder einfach von irgendwo her und dann geht schon, ja. Ich finde auch den Titel.
Oh
Bitte?
mein Gott, Lehrveranstaltungskontent mit Bild-Headlines präsentieren. Also meine ganzen Tiny Lectures können endlich auf YouTube gefunden und gesehen werden.
Ja, aber du kannst ja mal, mach mal einen Test. Lass dir mal von so einem Clickbait-Titel von der KI machen und lad mal eine hoch und dann eine andere Folge. Also dann schauen wir mal, was besser performt und mehr Klicks
Ich
kriegt.
bin heute mit euch übrigens in der Science and Technology-Kategorie. Und es
Deswegen
gab
müssen wir
schon.
öfter mal KI sagen.
Ja.
Ich fand auch in der Community den Titel gut. KI deckt auf, Podcast, ein großer Schwindel. Schau. Da hat sich jemand schon bedient an dem Ganzen. Der weiß schon, wie es läuft. Ja, lassen
Aber
wir das.
tatsächlich, glaube ich ja übrigens das, was ihr vorher gesagt habt, wie kam es zu dieser Koop? Der naheliegendste Werdegang ist ja wirklich, dass der Axel Springer Verlag einfach ein riesen Medienhaus ist und es ihnen eher um die englischsprachigen Outlets ging, die da ja mit integriert werden, die ja zumindest zum Teil, also Politico, ja einen deutlich besseren Ruf haben als jetzt die Bild-Zeitung. Und dann vielleicht noch irgendwie, ey, wir haben auch noch gesehen, die haben noch voll fette Zeitungen in Deutschland, die sich da am besten verkaufen. Voll cool. Und dass das dann die Bild halt das ist, was die Sun in England ist, haben sie vielleicht gar nicht gecheckt. Wobei ich sagen würde, es wäre ihr Job, das zu checken. Also ganz ehrlich. Also
ja, oder
ich will sie da nicht
die
rausnehmen.
Haben sich eingekauft.
Jemand bei OpenAI hätte checken sollen, was die Bild-Zeitung ist. Und einer solchen Firma unterstelle ich Absicht, wenn sie sagen, unsere Koop für wertvollen Journalismus ist jetzt eine der schlimmsten Zeitungen Europas. Geil. Aus dieser Verantwortung kann man sie, finde ich, nicht freisprechen. Das sind intelligente Leute, die hätten sich frag irgendeinen Deutschen. Ja, wobei, ist so erfolgreich, ein paar Leute werden noch sagen, ja, die Bild sagt endlich mal, wie es ist. Vielleicht haben sie den falschen Deutschen gefragt. Und wer bin ich, der richtige Deutsche zu sein? Vielleicht ist es sogar Journalismus im Sinne der Mehrheit. Geil, ChatGPT wird besser. Oh Gott, es wird immer schlimmer.
Na gut.
Okay, jetzt machen wir mal den Cut. Jetzt wäre cool. Also Maurice ist kein Bild-Fan, schreib das auf. Und ich habe dir extra ein Bild-T-Shirt gekauft für Weihnachten, aber ich werde das mal wegschmeißen.
Der Thomas hat heute auch im Witzkistel geschlafen, ha?
Ja.
Okay, na gut. Kann ich jetzt endlich die Game of the Year-Frage stellen?
Jetzt darfst du loslegen.
Okay, ich frage aber den Maurice zuerst. Spiel das, weil, was soll ich dich, Thomas, hast du ein anderes Spiel gespielt, also Diablo? Fragen wir dich zuerst.
Ja, habe ich schon, aber Spiel des Jahres ist natürlich Diablo.
Okay, danke. Maurice, weil deine Meinung interessiert mich wirklich.
Mhm. Ist es denn wirklich Diablo, Thomas? Du bist doch selbst gerade am Path of Exile spielen, weil Diablo
ja, aber so von den Gesamtstunden und so weiter war es schon Diablo 4. Weil wenn es schon das Spiel des Jahres ist, dann gehe ich auch davon aus, dass du da am meisten Zeit darin verbracht hast, weil es ja das Spiel des Jahres ist. Und dann wird es aber schon knapp, wenn es kein D4 ist, dass es dann später schlechter wurde, ist natürlich eine andere Geschichte, aber da hast halt schon 200, 300, 400 Stunden gespielt.
Stimmt. Dann warst du ja aber quasi auch fast schon beruflich gezwungen. So, dein Spiel des Jahres stand schon am 1. Januar eigentlich fest. Weil
mit dem Release, ja, das stimmt.
Das Problem ist, ich habe auch.
Entschuldige, nur noch ganz kurz. Also meine Meinung ist, ich finde Diablo 4 trotzdem immer noch eins der besten Spiele, die heuer rauskommen sind. Aber wenn man wirklich in diesen Fokus auf die Story, auf die Cutscenes und auf das Spielerlebnis von den ersten 20 Stunden zählt, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Da stehe ich immer noch dazu. Und ich finde es halt schade, dass es irgendwie so nachträglich so komplett
runtergeratet wurde.
Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube, fast alle haben am Anfang eine richtig gute Zeit gehabt. Und es ist dann halt mit zweierlei Maß gemessen worden. Ja, die Langzeitmotivation, die man sich halt gewünscht hat, so wie man sie wahrscheinlich von Diablo 3 oder anderen Spielen kennt, die war noch nicht da, aber kann sich natürlich noch ändern. Aber für mich war es trotzdem ein richtig, richtig gutes Spiel am Anfang.
Ja, das würde ich auch voll unterschreiben. Ich tue mich witzigerweise selbst ein bisschen schwer mit meiner Bewertung von Diablo 4 und meiner in Anführungszeichen Berichterstattung dazu auch, weil mir bewusst ist, dass ich selber inkonsistent wirke dabei, weil ich am Anfang super viel Spaß damit hatte und auch der Meinung war, Leute haben zum Teil sehr überreagiert, wenn mal ein Patch bisschen scheiße war und dann sind wir direkt bei 2 von 10 auf Metacritic oder sowas. Und das Spiel ist auch nicht was hat es denn aktuell auf Steam? Aber es ist doch teilweise erstmal ziemlich gereviewbombt worden. Und das ist halt einfach Quatsch, weil es ist ein in vielerlei Hinsicht ein sehr cooles Diablo. Und da bleibe ich auch dabei. Und da bin ich auch nicht der Meinung, dass ich in Anführungszeichen falsch lag damals. Gleichzeitig, ich sage es so hart, aktuell ertrage ich es nicht mehr. Allein der Gedanke, noch einmal ein Inventar durchsortieren zu müssen, mit 5% mehr Chancen einen Trank zu finden, kriege ich Ausschlag dabei. Also bleibt mir weg damit. Also aktuell bin ich da voll im, wir warten mal auf Season 4 oder sowas, da wollen sie das Item-System reworken. Das heißt, ich habe diese zwei Meinungen dazu. Ich hatte viel Spaß damit und finde es aktuell unsäglich und will es nicht weiterspielen.
Ja, aber was war aber dein Chat Spiel des Jahres?
Es war mein meistgestreamtes Spiel dieses Jahr.
Ah, halt voll in der Tür. Joey, was war denn dein meistgestreamtes Spiel des Jahres?
Mit meinen 10 Stream-Stunden pro Monat?
90% Diablo 4. Beide aufgeklatscht. Bravo. Nice, ich kann schon zur Bild-Zeitung. Ich schicke mal schnell eine Bewerbung raus.
Nee, dann ja, warum, ja, warum haben wir so viele Stream-Stunden, weil wir die ganze Zeit Items sortieren haben müssen?
Ja. Der war leider nicht.
Aber damit steht ja dann jetzt fest, Spiel des Jahres dieses Podcasts ist per Definition alternativlos Diablo 4. Es gibt einfach kein anderes.
Ja, aber du hast ja noch viel anderes gespielt, oder? Für dich ist ja sicher ein anderes Spiel.
Also es ist auch eine langweilige Antwort, aber man muss halt Baldur's Gate sein, finde ich. Also ich finde, es gibt
nicht
wenige Spiele, wo man... Es gibt eins, und ich würde mich nicht wundern, wenn Joey es sogar wählt, aber schauen wir mal. Aber es gibt, finde ich, wenige Spiele, wo du überhaupt das Argument ernsthaft machen könntest, dass es nicht Baldur's Gate, also dass es Baldur's Gate übertrumpft, was Spiel des Jahres angeht. Es ist ja auch keine objektive Kategorie, es geht ja hier um, was wir am coolsten fanden. Aber ich fand einfach, Baldur's Gate war halt zum einen so ein schönes Spiel, so tief, so kreativ, so vielfältig. Und gleichzeitig mit seinem Erfolg auch noch ein so schönes Signal, dass solche Spiele nicht nur kleine Indies sein müssen, die mal ein bisschen die Freiheit haben, sich ein bisschen kreativ auszutoben und sowas, sondern dass wirklich so ein Spiel noch diesen lächerlichen Erfolg haben kann, der uns, alle inklusive Entwickler, wir wurden ja überfahren davon, vom Erfolg dieses Spiels. Also ich glaube, niemand hat damit gedacht, es wird ein Flop, weil Larians Spiele, die Divinity-Spiele waren gut, das Ding war im Early Access lange Zeit. Wir alle dachten schon so, ja, wird schon sein Publikum finden und sowas. Aber dass Baldur's Gate 3 halt auf einem Level von eins der erfolgreichsten Steam-Spiele ever rangiert, muss ich zugeben, hätte ich davor wahrscheinlich Geld dagegen gewettet, wenn mir jemand diese Wette vorgeschlagen hätte. Hätte ich gesagt, nee, wird nicht in die Top 5 kommen. Wenn jemand gesagt hätte, Maurice, wetten wir um 1.000 Euro, Baldur's Gate Top 5 auf Steam, ja, nein. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, ich glaube nicht. Das ist rundenbasiertes Oldschool-Rollenspiel. Und dass es aber so erfolgreich ist und so viele Leute begeistern konnte. Und ich weiß auch noch, als ich es am Release-Tag gestreamt habe, war es mehr so, ich glaube, ich mache das mal, weil ich habe Bock drauf. Ich glaube, so viele Leute werden es gar nicht gucken wollen, weil diese Art von Rollenspiel, meistens wollen die Leute keine Spoiler sehen und sowas. Wird jetzt kein so ein erfolgreicher Stream, aber ich finde schon, ich bin alter Baldur's Gate 2 Kindheitsfan, ich will da rein. Und ich habe ja die, ich glaube, ihr ja sogar auch, ne, die Live-Zahlen aus. Und irgendwann schreibt so wer, boah, cool, gerade 4.000 Zuschauer. Ich so, wait, what? Oh, das Interesse ist offenbar größer, als ich dachte. Und dann kam dieses Launch-Wochenende, das wir alle erlebt haben, wo Larian selbst gepostet hat, so, ich muss mich vor meinen Angestellten verstecken. Ich habe ihnen gesagt, 100.000 Spieler Peak, jetzt sind es 800.000. Das IP-Department ist sauer auf mich. Also toll. Und deswegen... Baldur's Gate ist nicht nur ein tolles Spiel, sondern auch einfach ein Triumph für die Gaming-Industrie, finde ich. Und ein so schönes Signal, dass sowas funktionieren kann. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass es all diese Awards bekommen hat, die das nochmal würdigen und feiern. So, Rant Ende. Joey, was war dein Lieblingsspiel? Was sagst du dazu?
Ich sag alles, was du gerade gesagt hast. Erfolg, Überraschung. Nicht riesiges Studio, kleineres Studio, traut sich was Neues, kommt aus Europa, gewinnt alle Awards und bei mir ist es Alan Wake.
Ich wusste es, ja, das war das eine Spiel, wo ich, ja.
Aber es tickt genau die gleichen Boxen, die du gerade aufzählt hast und ich glaube, wir können heuer irrsinnig uns wirklich freuen, weil, also es war, wir haben eh schon oft darüber geredet, es war gleichzeitig wirklich ein schreckliches Jahr für die Spieleindustrie und die nächsten Jahre werden irrsinnig spannend, konfus und abenteuerlich, glaube ich. Aber für die Spielenden war es ein richtig gutes Jahr und wie gesagt, dass man sieht, welche Titel heuer dabei waren, die plötzlich komplette Wunder vollbracht haben, eben Baldur's Gate und Alan Wake voran. Wie gesagt, das sind beides aus mittelgroßen Studios, die sich, die nicht alle Skandale mitgenommen haben und bekannt dafür sind, dass sie sich einfach wirklich scheren und trauen, ein Spiel rauszubringen, was polished ist, was fertig ist, was vielleicht nicht den voll super Plus-Plus-Preis kosten muss, aber was dich einfach als Spieler in eine total spannende, eigene, vielleicht quirky Welt mitnimmt. Was ich auch gesehen habe bei Baldur's Gate und bei Alan Wake, also beide treffen auch ziemlich meinen Humor irgendwie, wo ich mir gedacht habe, hey, das sind so manchmal ein bisschen mutige, quirky, seltsame Späße, die da drin vorkommen. Und da, die trauen sich richtig was. Und passt, ist voller Erfolg. Und beide Spiele. Ja.
Also ich muss auch sagen, dass Alan Wake fällt für mich eigentlich vor allem, weil ich es noch weniger gespielt habe als Baldur's Gate, ist Baldur's Gate bei mir vorne. Und aber auf Alan Wake trifft, genau wie du sagst, all das auch zu. Es ist auch ein Spiel, dem ich den Erfolg so gönne, weil ja auch bei beiden Spielen, also bei beiden Spielen steht ja auch, ich sag mal, durchaus ein langer, in Anführungszeichen, Leidensweg dahinter. Also das erste Alan Wake ist ja schon über 10 Jahre her, ich glaube fast 15 inzwischen. Und Remedy auch immer ein Studio, das jetzt nie erfolglos war, aber doch auch immer nicht so ganz, glaube ich, das erzielt hat, was ein Studio erzielen muss, um einfach safe sein Ding machen zu können. Also sie haben ja bislang nichts fortgesetzt von ihren Serien nach Max Payne. Und dass Alan Wake überhaupt noch fortgesetzt wird, hat lange Zeit schien es so, als würde das wahrscheinlich gar nicht gehen. Ne, und auch so ein sehr kreatives Studio, das ein sehr eigenes Ding macht. Larian das Gleiche, also bevor Larian das wurde, was sie heute sind, haben sie ja auch sehr viele Rückschläge, gerade früher, also es war noch bevor Original Sin, so die alten Divinity-Spiele, das war ja auch ein Studio, das immer wieder kämpfen musste, überhaupt sein Ding machen zu können. Und wenn du mit dem Sven Winke mal einen Abend lang über seine Abenteuer mit verschiedenen Publishern redest, ist abenteuerlich. Und die haben sich durchgebissen und haben diesen Erfolg, den ihnen niemand, ich auch nicht. Ich habe ihn einen Monat noch vor Release habe ich ihn noch gefragt, so und nach Baldur's Gate 3, habt ihr denn Erwägung gespielt, mal was Mainstreamigeres machen zu wollen? Und er hat so gesagt, so du Maurice, ich glaube, D&D ist Mainstreamiger, als du denkst. Und ich so, okay, Sven, glaubt ihr das? Bin mal gespannt. Aber ich glaube, selbst er hätte nicht mit sowas gerechnet, als er mir das sagte.
Deswegen, aber es ist so schön, weil die ganze Spielewelt uns aktuell in einer Richtung drängt, dass Spiele, man kriegt halt ein gewisses Budget von irgendeinem externen Investor meistens und man muss halt mit diesem Budget auskommen. Man weiß eh, es wird am Ende des Tages, muss man irgendwo Abstriche machen und das Spiel muss dann rauskommen, es was wolle. Oft sind das dann große Enttäuschungen, das haben wir eh öfters auch gesehen. Also sehen wir auch immer öfters, bilde ich mir ein. Ich glaube, The Day Before ist the most recent, sehr sichtbares Beispiel. Und das, was dann auch teilweise die Namen ganzer Studios, also ganze Studios zerstört, siehe auch heuer Gollum. Das sind ja die kompletten Negativbeispiele, die heuer auch passiert sind. Aber per se, dieser, ich meine, erstens ist das ist die Möglichkeit, aber auch eben dieser Wille, dass man einfach das bestmögliche Spiel ausbringt. Aber wie gesagt, mit den Möglichkeiten, das sieht man halt nicht mehr so oft und da freut man sich halt dann erst recht, wie dass es dann doch manchen gelingen kann. Leicht ist es nicht, viele müssen Abstriche machen, aber da sieht man dann halt, hey, es ist nicht komplett unmöglich.
Und also was hatte ich aber, glaube ich, auch noch, weil du das gesagt hast, aber wirst du ja auch wissen. Und Larian ist ja auch nicht mehr so klein, ne, weil du es ein kleines Studio genannt hast, wie man denken mag. Die haben sich 300, auch ein bisschen.
300 oder?
Nee, ich glaube mehr inzwischen. Also die haben ja inzwischen 5 Studios oder sowas über die Welt verteilt, mit denen sie.
450 schon, Wahnsinn.
Also Larian ist ziemlich gewachsen. Und über verschiedenste Studios und ich habe schon wieder vergessen, sie haben mir erzählt, wie viel Budget allein die, oder wie viele Leute, ich glaube ein Drittel der Leute oder so hat wirklich nur an den Cinematics gearbeitet.
Was? Ich meine, überleg dir mal 450 Leute nur für einen Monat anstellen, was das kostet. Also da kannst du dann eh ausrechnen, was 450 Leute über, dass man so eine Firma am Laufen haltet, in einer Branche, die wirklich sehr, sehr, sehr fragil ist. Also bravo.
Absolut.
Hast du sonst irgendwelche Highlights oder habt ihr, Entschuldigung, Thomas, bist natürlich auch noch in der
Ich
Game
bin
of the
schon
Year-Diskussion.
ausgewinkt mit einem Baldur's Gate. Ich hatte da mein Scheunenerlebnis und dadurch wurde das Spiel deinstalliert und fertig.
Ja, das verstehe ich sogar irgendwo.
Ja, das war nicht erwartet. Ich meine, jetzt passt es gut auf Twitch, weil jetzt sind wir da genau in der Richtung, in der sich auch Twitch weiterentwickelt. Und dann passt das, aber das war echt ein bisschen verstörend. Also man, für die Stunden, die ich Baldur's Gate gespielt habe, also jetzt alleine und nicht mit der Joy zusammen, wo sie mich dauernd sabotiert hatte, das muss man auch so sagen.
Bitte was?
Und ja, wir haben zusammengespielt mit meinen armen Charakter.
Dass man andere Spieler werfen kann.
Genau, dass man andere Spieler werfen kann als Beispiel. Jeden Kampf gesucht, in jeder Trap gefallen. Also das war echt schwierig. Aber das, ja, also die paar Stunden, das war ein bisschen verwunderlich. Was war denn eure Enttäuschung des Jahres? Oder wo habt ihr denn nur ganz kurz reingeschnuppert und dachtet euch so, nee, lassen wir es mal lieber?
Weil dieser Podcast.
Was?
Du warst eh nur zweimal da und sonst auf der Yacht. Also wie schwer ja, enttäuschen eben. Kann das schon sein? Also deine okay. Uptime.
Ich gebe mal Reason Vortritt, Enttäuschung des Jahres.
Ne, ich meine, ich weiß nicht, ob man es Enttäuschung nennen kann, weil wir wussten es ja alle. Und es fühlt sich, es ist so viel passiert, dass es sich gar nicht mehr anfühlt, als wäre es auch noch dieses Jahr gewesen.
Ich glaube, ich komme da.
Aber das neue Siedler kam ja dieses Jahr raus, wir erinnern uns noch.
Ich möchte mich ganz kurz von Maurice distanzieren, sollte da jemand von Ubisoft zuhören und ich würde gerne wieder eine Promo für das nächste Anno 1800 nehmen. Okay, weiter Maurice.
Absolut distanziere ich meine beiden Angestellten hier von meinen Aussagen, aber ich meine, ich will es auch gar nicht.
War das Siedler mit den Begrenzungssteinen, die man im Shop kaufen konnte oder
genau.
so? Ja, okay, ja, fahr genau. drüber. Nee, fahr drüber. Das ist ja wohl der Oberjoke. Also so weit nur kommt's
also,
noch.
Also ich will ja tatsächlich gar nicht, also ich will ja gar nicht zu hämisch noch drauf rumhacken. So habe ich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu sehr getan, aber man muss halt einfach, man kann schon festhalten, es wurde eine deutsche Traditionsserie zu Grabe getragen, die vielen von uns am Herzen liegt, die mich erst zum Gamer gemacht hat, mit einem Spiel, das einfach auch mit Anlauf komplett an allem vorbei entwickelt wurde, was irgendwer von Siedler wollte. Also auch fast ein Kunststück, weil die Siedler-Fanbase ist sehr fragmentiert und jeder will ein bisschen was anderes von einem Siedler. Aber einen Siedler zu machen, wo sich wirklich alle einig sind, dass das nicht das ist, was wir wollen, das musst du auch wirklich erstmal hinkriegen. Und das war einfach unglaublich schade. Also selbst nach, also ich hätte sehr gerne am Ende meine Worte gefressen. So, also ich hätte sehr gerne Unrecht gehabt. Und hätte mich hingestellt, okay, Leute,
das ist
ich habe Unrecht gehabt, sie haben es nochmal hingekriegt, es ist doch ein tolles Spiel geworden. Das wäre für mich das liebere Ergebnis gewesen. Und ich meine, bizarrerweise, der Fairness halber, das Spiel bekommt noch Updates immer noch. Neulich jetzt sogar erst ein frisches Content-Update, das sogar tatsächlich gut war, das neue Gebäude eingebracht hat, die zum Teil sogar welche waren, die ich mir mal gewünscht hatte, womit ich nicht sagen will, sie haben die Idee von mir, aber die ich deswegen sehr gut heiße, wie Köhler und ein gescheiter Förster und sowas. Es wird sogar noch weiterentwickelt, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil ich würde es ihnen nicht mal vorwerfen, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir schließen das Kapitel jetzt einfach ab. So, es ist und draußen, es kann sich nicht gut verkauft haben.
Was war das
haben,
für ein Siedler-Nummer? Was war das für eine Nummer bei Siedler? Siedler 6, 7, 8?
Das hat keine Nummer mehr. Das heißt okay. Siedler Neue Allianzen. Das sollte ja eigentlich ein Reboot werden.
Okay.
Es ist formell gesehen Siedler 8. Mhm. Aber es heißt Siedler Neue Allianzen. Und das war, wie gesagt, Enttäuschung ist das falsche Wort, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es gut wird. Aber als es zum ersten Mal klar wurde, wie es wird, das war eine Enttäuschung. Aber die war schon letztes Jahr. Und das Schöne ist wiederum, dass ja die Story ein halbes Happy End zumindest hat. Leider nicht für das Studio bei Ubisoft, wo, glaube ich, auch wahrscheinlich manche Leute einigen Mist durchleiden müssten, weil so ein Spiel kommt nicht, wenn einfach Entwickler, glaube ich, das machen können, was sie wollen und so. Da sind Dinge schiefgelaufen, ob es technische Probleme war, ob es Führungsetage war. Man wird es wahrscheinlich nie wissen, ob es Meinungsverschiedenheit oder ist irgendwas schiefgelaufen. Es tut mir auch leid für Leute, die daran gearbeitet haben, weil das ist nicht die Rezeption, die du für ein Spiel haben willst. Aber für einen Teil der Belegschaft, die bei Volker Wertig Studio mitgearbeitet haben, die haben jetzt Pioneers of Pagonia rausgebracht, was so ein bisschen der Rettungswurf sozusagen war. Guckt mal, hier ist ein Aufbauspiel, wie wir es interpretieren, nachdem der bei dem Originalspiel raus war. Aber sein Studio hat ja da doch zum Teil mitgewirkt. Also die waren ja mit involviert, nicht nur er selbst, sondern die Entwickler von Pioneers, das Envision Studio. Aber die haben jetzt ihr Happy End bekommen, so ein wenig, weil Pioneers kommt sehr gut an, hat sich schon 100.000 Mal auf Steam verkauft, das ist jetzt nicht die Welt, aber für so ein, ich glaube, 20 bis 30 Mann Indie-Studio schon eine gute Sache. Hat, glaube ich, so über 80% positive Reviews. Ich glaube, 87 waren es das letzte Mal, als ich geguckt habe. Also diese Enttäuschung, die schmerzt nicht mehr so, ist, was ich nur damit sagen will. So, weil es ist, wir haben jetzt so ein bisschen das, was wir wollten. Nicht alles, was wir wollten, weil das neue Siedler sollte schon nochmal ein größeres Projekt werden, als jetzt Pioneers halt geworden ist. Aber ich bin so relativ fein damit jetzt so.
Aber Pioneers ist das Final draußen, weil das ist ja noch im Early Access. Also da kommen schon noch Updates. Okay. Das war's dann, weil da kommt ja doch noch ein bisschen was dazu, weil die Skillbäume oder so sind ja da noch nicht per se vorhanden. Und so.
Da kommen wahrscheinlich noch Dinge dazu, genau. Wie ist bei dir, Thomas? Möglicherweise nennst du uns für Enttäuschung jetzt das gleiche Spiel wie für Spiel des Jahres, oder?
Na, meine Enttäuschung war Starfield.
Tatsächlich.
Das war so mega gehypt und ich bin dann die ersten Stunden rübergeflogen und dann war es einfach, das ist einfach ein totes Game. Also ich weiß nicht, welches Update da nächstes Jahr geben könnte, das frischen Wind reinbringt, weil im Endeffekt ist es echt, ja. Und vielleicht auch, weil ich nicht Raumschiffe bauen kann, weil ich habe dann irgendwas dazu gebaut, dann war es zu schwer, dann war der Antrieb besser, dann war es wieder zu schwer. So war so ein fliegender IKEA-Kasten am Ende. Aber Starfield dafür, für das, was das gehypt wurde, das konnte ich nicht nachvollziehen. Und nach ein paar Stunden spielen immer noch nicht. Also es gab die ersten Stunden, wenn du alles zum ersten Mal siehst, ist es ganz funny. Aber dann war die Luft sofort raus. Das war so ein bisschen meine Sache, wo ich mir dachte, ja, okay. Und natürlich Baldur's Gate. Das musste man dann deinstallieren. Das war so verstörend, das Game. Das war nichts für mich. Und da natürlich, man muss auch fairerweise dazu sagen, wenn du eher zu dieser Spielerbase gehörst, die prinzipiell keine Story-Games spielt und nichts liest, dann bist du bei Baldur's Gate nicht so gut aufgehoben.
Das stimmt.
Ja.
Wobei besser vielleicht als zumindest bei vorherigen Oldschool-RPGs, weil Baldur's Gate ja wenigstens vertont ist.
Das stimmt, ja. Und die Cutscenes und so, die waren ja auch ganz cool gemacht. Also da gibt's ja gar nichts. Das ist. Joey, was war deine Enttäuschung?
Ja, wie gesagt, es war ein sehr volatiles Jahr. Die ganze Games-Industrie ist halt immer auf und ab gegangen. Es sind so viele Leute gekündigt worden insgesamt. Ich glaube, ich weiß nicht, was 7.000 oder mehr schon inzwischen. Es sind so viele Studios eingegangen heuer. Also Game-Dev-Sicht war wirklich ein ziemlich zahres Jahr. Wir haben dann auf der einen Seite die absoluten Grand-Games, Baldur's Gate und Alan Wake sind Game des Jahres überall nominiert und auszeichnet worden, neben exzellenten Spielen wie Zelda Tears of the Kingdom. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dann hat man halt auf der anderen Seite eben Starfield war doch ein Spiel, auf das sich so viele Leute so lang schon gefreut haben, was sicher noch Luft nach oben gehabt hätte, wenn da noch mehr Zeit gewesen wäre. Was natürlich auch super traurig waren, es waren ja auch heuer auch so viele Leaks. Also der letzte Leak ist ja der ganz schreckliche Insomniac-Hack der letzte Woche, ich glaube letzte Woche war das, passiert ist. Es sagen die Leute halt Leak, aber in Wirklichkeit sind halt, ich weiß nicht, Terabyte von Daten gestohlen worden, inklusive also privaten Mitarbeiter.
Wie man es sollte, ein Hack, wie ich es auch genannt habe.
Genau, richtig.
Das war ein Verbrechen ja auch. Also die wurden ja erpresst für Geld. Da hat auch niemand irgendwie aus im Ideal gehandelt, ich decke irgendwas auf, ne? Missstände wie bei Activision Blizzard, so einfach Entwickler zahlt oder eure persönlichen Daten kommen ans Licht. Also muss man ganz klar so sagen.
Ja, genau. Also war absoluter Diebstahl oder Verbrechen. Und das ist halt extrem schade, weil man hat es als Game Studio eh nicht so leicht. Und gerade eine Studie wie Insomniac, ich meine, die haben wirklich auch Spider-Man 2 ist ja riesig gehypt worden. Jetzt mit Wolverine haben sie eigentlich so ein nächstes Highlight vor sich gehabt. Und das ist dann einfach so schade, wenn dann einfach die Freude sowohl für die Spielenden, aber natürlich auch komplette Katastrophe für das Studio, weil sich ein paar, keine Ahnung, besonders toll vorkommen werden. Was vielleicht ein bisschen, es ist ja auch der GTA 6 Trailer Ich glaube, einen Tag vor Release geleakt, gehackt, auch gehackt worden. Aber das ist ja eigentlich eine relativ, ich meine, lustig, das ist vielleicht ein hartes Wort, aber die Geschichte dahinter war ja ein 18-Jähriger, der schon unter Polizeiaufsicht in einem Hotelzimmer gesessen ist, weil er ja schon Nvidia gehackt hat. Und dann ja, ich glaube eh schon auf einer Gerichtsverhandlung oder irgendwas. Er war aber schon unter Beobachtung. Dann haben sie ihn noch in ein Hotelzimmer da. Und dann hat der 18-Jährige, der sonst keinen Zugriff mehr und keinen Laptop oder irgendwas gehabt hat, mit einem Fire TV-Stick und dem Fernseher im Hotelzimmer diesen GTA-Trailer rausgeholt. Also ich hoffe,
Ich
das ist
glaube, man
jetzt
sollte
nicht.
den 18-Jährigen einstellen.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, der hat eine spannende Karriere vor sich.
Ja.
Wahrscheinlich nicht bei Rockstar konkret, aber in der IT, glaube ich, wird der schon, nachdem er seine Strafe verbüßt hat, auf den Füßen landen. Und es ist trotzdem noch, also es haben ja auch viele Entwickler da gepostet, da wurde halt Leuten ein Moment genommen, auf den sie sich jahrelang gefreut haben. Ne? Du arbeitest jahrelang hinter verschlossenen Türen in diesem Spiel und dann, das ist der Moment, wo du es den Leuten zeigst und wahrscheinlich hätte auch irgendwie, also vermutlich war wahrscheinlich irgendwie eine Release-Watch-Party im Rockstar-Büro auch geplant. Ne? Der Trailer läuft und wir alle gucken uns gemeinsam die Reaktionen an. Wir haben ja inzwischen ein paar Mal, bei Baldur's Gate hat zum Beispiel irgendeine Entwicklerin hat ihre Laptop-Kamera aufgenommen, als das Team in Dublin gesehen hat, was die Live-Reaktion war, dass sie den Spiel des Jahrespreis gewonnen haben und wie die das alle gefeiert haben. Und auch irgendein Entwickler hat das getwittert bei Rockstar so, scheiße, ich wollte das eigentlich morgen mit meinem Kollegen diesen Moment begehen und sowas. Das wird auch gerne vergessen, so wie viel Leidenschaft da halt bei den Menschen dahinter steht, die sich darauf freuen. Dennoch ist es jetzt im Vergleich, verglichen mit Insomniac, jetzt ein Hack, bei dem in Anführungszeichen wenig Schaden angerichtet wurde. Und am Ende wurde ein Trailer einen Tag früher, der eh raus sollte, veröffentlicht. Und Rockstar hat ja auch sehr lustig reagiert, finde ich, so mit so, okay, fick dich, wir stellen es jetzt direkt auf YouTube, dein Hack wird jetzt gar nicht mehr gesehen. Fand ich auch sehr souverän, sehr gut. Ich weiß noch, wie ich da mitten in der Nacht so und auf einmal schreiben auch natürlich die ganzen Kollegen so in die Teams-Chats so um 1 Uhr nachts so: Leute, ist der Trailer gerade live gegangen? Wait, what? Da haben auch die Spieleredaktionen dieser Welt, glaube ich, alle so scheiße. Also, das war ja auch irgendwo auch ein lustiger Moment, auch wenn es natürlich auch nicht cool war, versus natürlich der Insomniac-Hack, wo sehr viel veröffentlicht wurde, dass A auch lange noch nicht veröffentlicht werden sollte und B auch wirklich sensible Informationen waren. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Der Trailer war ja auch nur Marketingmaterial, das einen Tag später eh kommen sollte. Hier wurden halt persönliche Daten von Entwicklern und wie du sagst, Entwickler haben es eh schon nicht leicht in der heutigen Internetdiskurskultur. Da freut man sich doppelt wenig, wenn du auch noch persönlich erreichbar bist für den nächsten Freak, der der Meinung ist, Morddrohungen, weil ein Spiel mal nicht so geil ist, sind akzeptabel.
Ich muss aber ganz kurz einlenken. Also das Kavalier, also es war kein Kavaliersdelikt. Also der wird nirgends eingestellt werden, vermutlich. Der hat, glaube ich, lebenslänglich bekommen. Also
Tatsächlich.
das ist, wird jetzt gerade
Ich wollte,
diskutiert,
ja, es ist
aber
bei mir im Chat nämlich
wird.
aufgestanden, ich wollte nachfragen, wie ist denn da das Strafmaß? Oder nach was richtet sich das? Weil das ist ja ganz ein schwieriges Thema, oder? Weil der wirtschaftliche Schaden ist ja nicht abzuschätzen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen 90-Sekunden-Trailer einen Tag früher online gestellt.
Also der Hacker war schon also bekannt in dem Umfeld und gehört einer bekannten Gruppe an, einer Hackergruppe, ist Autist und wird es, also aktuell heißt es in den Nachrichten, dass es einen lebenslangen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus sein wird. Also nur kurz, um die lustige Stimmung wieder rauszunehmen, kein
Ja,
Kavaliersdelikt.
okay. Danke, Joey.
Ja,
Stimmungskiller.
als Kavaliersdelikt hätte ich es jetzt auch nicht betitelt, weil es ja doch offensichtlich ein wirtschaftliches Verbrechen gegen eine große Firma war.
Aber die Story
Gut.
ist halt wirklich, also dass der in seinem Hotelzimmer schon unter Beobachtung noch sowas, also sowas zusammenbringt. Na gut, lass mal
Also
das so
ich habe
stehen.
ja keine Ahnung, wie die Welt da in echt funktioniert, bin ich ehrlich, aber ich würde jetzt mal vermuten, also es gibt ja so, sage ich mal, also Whitehead-Hacker nennt sich das doch, also die Verwundbarkeiten suchen, um sie nicht aufzudecken und sowas. Also für sowas könnte man den doch gebrauchen, in Anführungszeichen. Es wäre ja fast, Verschwendung, jetzt zu sagen, in Anführungszeichen, wir sperren den lebenslänglich weg. Und ich würde vielleicht auch mal vermuten, wenn es gelingt, ihn irgendwie zu rehabilitieren an einem Punkt, wo er sagt, okay, ich bin jetzt auch bereit, was Positives zu machen. Aber keine Ahnung, ob das so funktioniert oder ob man sagt, du hast gegen eine große Firma was gemacht, damit hast du leider in Amerika alles verwirkt, weg mit dir. Ich weiß es ja nicht.
Na, also sowas wäre natürlich großartig, also die Talente dann für sowas haben zu verwenden, das kann natürlich, ja,
ein Game Changer sein. Wäre jetzt so meine Hoffnung gewesen für irgendwie ein Happy End dabei. Nicht für die Insomniac-Hacker, die können gern, weißt du, verrotten, wo der Pfeffer wächst.
Ja, aber das war schon ein aufregendes Game-Jahr, auch Tech allgemein. Ich meine, KI haben wir eh schon am Anfang geredet. Ist KI was in euren Alltag irgendwie geflossen ist oder euch jetzt begleitet oder irgendwas verändert hat bei euch? Also im Sinne von die Tools, die wir jetzt halt haben, also sei das ChatGPT oder die Bildgenerierung.
Maurice, möchtest du anfangen?
Bei mir gar nicht und ich fühle mich wie ein Steinzeitmensch deswegen. Aber ich weiß literally nicht, wofür ich es wirklich gebrauchen sollte, weil ich schreibe ja nicht mehr groß. Ich glaube, würde ich noch sehr viel beruflich schreiben, wäre es was ganz anderes. So, ne, auch, man kann sie auch benutzen, nicht um das finale Produkt, sondern fasst mir den Artikel zusammen und so weiter und so fort. Immer wenn ich mir überdachte, sowas wie, vielleicht kann die KI beim Brainstorming für YouTube-Headlines helfen oder sowas, kam einfach nur uninspirierter Scheiß raus. Vielleicht nutze ich es auch falsch. Gebe auch zu, ich habe mich nicht super tief damit befasst. Aber ich habe jetzt für mich noch nicht wirklich irgendeinen Alltagszweck gefunden, wo ich sagen würde, boah, geil, da bringt das voll viel. Ich weiß, es gibt Leute, die lassen sich irgendwie jeden Tag einen Kochrezeptvorschlag von ChatGPT machen und so Zeug. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mehr damit machen, aber es ist wirklich so immer so, okay, ChatGPT, gib mir 10 geile Titel für dieses YouTube-Video und es kommt einfach nur Scheiß raus. Du warst ja neulich live, Joey, als ich versucht habe, bist du mit der KI und es kam immer nur, ja, nee, ich kann dir nicht mal diesen Zeitungsartikel zusammenfassen oder sowas. Also du warst dabei, als ich das ja live im Stream gemacht habe und die KI immer nur, okay, da müsste man den Artikel jetzt wirklich im Detail durchgehen. Ja, danke, ChatGPT, kannst du ihn im Detail durchgehen? Oh nee, das müsste man da jetzt machen. Ja, schön, hilfreich.
Danke für nichts.
Aber ich bin sicher, ich mache es nur einfach nicht richtig.
Ist vielleicht mit Thomas. Ein bisschen Übungssache. Nee, ich setze es immer mehr ein, weil ich ein fauler Sack bin und mich nicht darüber. Also bei jetzt YouTube-Titel.
Wofür benutzt du's?
YouTube-Titel und YouTube-Texte. Dass diese Sachen sind, die sind alle nur mehr KI generiert.
Okay.
Weil das einfach schneller geht und eben die Titelfindung und so weiter, das ist ein nerviges Thema. Ich möchte nur, dass viele Leute das haben. Es gibt teilweise sehr harte Clickbait-Titel. Ich lasse mir immer 5 Vorschläge rausgeben und mache dann einen Mix draus. Und schaue mir an, was könnte ein guter Titel sein, was könnte da und da passen und fertig. Und wir setzen es auch generell auf der Homepage und so schon sehr viel ein, weil ressourcenschonend. Ist, glaube ich, die netteste Variante. Und es ist aktuell so, dass wenn man eben die Anfrage an ChatGPT so stellt, dass es eben schon Suchmaschinen optimiert und so weiter ist, dann positioniert er dir auch gute Keywords. Und momentan gibt es noch keine Abstrafung von Google mit KI-generierten Texten. Ich glaube aber, dass das kommen wird, weil ansonsten wird das jeder nur mehr über die KI machen. Wenn es jetzt da um Google Rankings und so weiter geht. Aber ich glaube, das wird Google irgendwann abstrafen, dass man wieder von Menschen geschriebene Texte nimmt. Bei mir merkt man das seit einem Monat, weil keine Typos drin sein. Weder in den Titeln noch in den Texten. Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Noch in den Texten, Nachrichten oder sonstiges. Also das ist.
Hast du mal probiert zu sagen, schreib im Stil von Jesse Rocks und dann kommen lauter Texte mit ganz vielen Typos und Grammatikfehlern?
Nein, weil ich möchte ja Google nicht in die Luft sprengen. Und deswegen nicht. Na, aber also ich habe das auch sehr lange einfach ignoriert, weil ich möchte mich damit nicht beschäftigen, wie wird das jetzt genau, bla bla bla, weil jetzt fließt das ein bisschen mit ein. Man gewöhnt sich dran, wo ich gescheitert bin. Ich wollte auch Thumbnails oder sowas erstellen lassen mit so einer Bild-KI oder so, aber da habe ich dann aufgegeben. Das hat ein paar, 3 Sachen gemacht und dann dachte ich mir so, nee, wenn ich da jetzt einen 70 Zeilen Text, Definitionsgeschichte reinhaben möchte, wie so ein Thumbnail ausschauen kann. Das war es in meiner Zeit. das war mir die Zeit noch nicht wert, vielleicht mache ich es. Auch sollte es ja zu, vielleicht geht das Ganze mal so weit, dass es für mich YouTube-Videos generieren kann, dann wird es wieder interessant, weil dann hast du einen wesentlich höheren Faktor, ne? Weil dann machst du nicht ein Video pro Tag, sondern 10. Und das macht die KI und du gibst nur mehr Themen und so vor. Also ich finde schon, dass man das ein bisschen ausprobieren sollte, soweit und soweit man es halt für sich nutzen kann. Man soll es halt nicht übertreiben, weil irgendwann stoßt das relativ schnell auch an seine Grenzen. Aktuell. Vielleicht muss ich einen Premium-Zugang kaufen oder so und dann ist noch mehr möglich, das weiß ich nicht. Aber momentan nutze ich es eben für kleine Texte und Titel und da finde ich, das funktioniert gar nicht so schlecht. Also vielleicht muss ich mal ein bisschen genauer hinsetzen, Maurice. Oder ich schicke dir einfach die Sachen, die ich reinschreibe.
Mit GPT-4 wird es auf jeden Fall, geht auf jeden Fall noch mehr. Aber da wir es, kann ja auch gleich wieder die Stimmung ein bisschen killen. Bezüglich.
Was also ist das denn heute, Joey? Erst macht sie so voll.
Ja, und wehe, du fangst jetzt mit der Bildgeschichte an oder so.
Die Zuhörer, nee. Die machen voll den lieben Jahresblick jetzt ständig so. Ne, der ist lebenslänglich eingeknastet. Und die Story hat auch kein Happy End. Und das. Okay, aber hau raus. Ich würde aber danach gerne noch mal von dir ein bisschen hören, wie du KI im Alltag benutzt. Weil ich würde das tatsächlich gerne mal von Leuten hören, die sich wirklich auskennen. Weil ich glaube halt, ich habe einfach nur noch nicht gecheckt, wie ich es gut machen könnte. Und ich fühle mich da selbst so ein bisschen. Also ich bin eigentlich gerne am Zahn der Zeit, so was Tech-Entwicklungen angeht. In dem Fall bin ich es gar nicht. Aber kill erst die Stimmung und dann das.
Nein, ich mache es umgekehrt. Okay. Also ich meine, wie gesagt, ich bin immer noch stark der Meinung, also dass man sehr viel damit experimentieren soll und dass man keine Angst haben soll, dass es jetzt irgendwas großartig ersetzen wird. Also das, was ich vorher gesagt habe, also Sachen, die leicht sind und die leicht automatisierbar werden, ja, natürlich werden die durch KI unterstützt oder ersetzt, aber auch da geht es darum, eben wie du vorher schon gesagt hast, dass man auch gut weiß, wie man damit umgehen kann und dann kann es halt sehr viele Prozesse beschleunigen und dann Sachen, die vielleicht ja, eben zum Beispiel das Recherchieren, Investigativjournalismus, selbst kreativ neue Geschichten ausdenken etc. Also das ist das, was wir halt alle voll gut können. Und das sind halt alles eher Sachen, die ja generiert, ja, halt basierend auf alten Sachen, die es eh schon irgendwo mal gegeben hat, ähnlich geben wird. Ich selbst verwende schon gern eben, um Texte von mir zum Beispiel zu generieren, um Brainstormen, also Brainstormen, also wenn ich ja selbst für mich Ideen suche oder sonst irgendwas, damit ein bisschen herumexperimentiere. Es ist natürlich auch für die Bildgenerierung relativ spannend, dass man vielleicht ein paar neue Inputs, ein paar neue Ideen kriegt. Was ich immer noch kritisch sehe, und da hat es auch ein bisschen einen Schlag ins Gesicht gegeben, dass man eben nicht weiß, worauf die Daten trainiert sind. Das sind Thematiken, die haben wir relativ oft schon gehabt. Das heißt, es geht ja noch immer darum, sind da jetzt Werke von Gegenwartskünstlerinnen dabei und die haben ja ihre Daten wurden vielleicht unrechtmäßig verwendet für das Training von diesen Modellen, seien das jetzt Texte oder seien das Bilder, und da gab es jetzt leider eine relativ schiere Entdeckung, und zwar hat es bei Stable Diffusion, das ist das Modell, was im Hintergrund von Midjourney zum Beispiel steht, das ist eines der beliebtesten Tools, die verwendet werden, um Bilder basierend auf Text zu generieren. Das bedeutet, ich schreibe, zeichne mir ein Bild, das ausschaut wie Maurice Weber, aber am Strand sitzt. Und das wurde unter anderem mit illegalem Material was auch sexuellen Kindesmissbrauch, Datenbilder enthält, trainiert. Das ist halt extrem bitter und extrem schockierend. Das hat jetzt eine Stanford-Studie rausgefunden. Also ich glaube, da müssen wir mehr und mehr drauf drängen, dass wir eigentlich wissen, welche Daten da verwendet werden. Ja.
Wie, also blöd gefragt, ich bin ja da wirklich Laie, wie passiert das denn? Hat man da einfach irgendwie... diese 10 Millionen Internetbilder und ups, zufällig Kinderpornos, oder hat wirklich jemand aktiv gesagt, ich möchte, dass da bitte Kinderpornos mit
Nein,
drin sind?
Nein, da ist nichts absichtlich passiert, aber da ist einfach, das sind so riesige Datensätze und das ist absolut unrealistisch, dass man da händisch noch drüber schauen kann, was da alles drin ist, und da ist das dann halt passiert. Aber ja, das ist halt extrem, sollte, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen zum Denken geben, wie das auch in Zukunft verhindert werden kann. Und vor allem alle, die dieses Datenset natürlich auch runtergeladen haben und dann um eigene Modelle zu trainieren, haben dann illegales Material auf dem eigenen PC gehabt und sich strafbar gemacht. Schwierig.
Wie trainiere ich jetzt die KI zurück?
Ja, also das sind jetzt die Fragen, was man da jetzt macht. Aber wie gesagt, ich wollte nur kurz wieder mal die Stimmung
Ja, wir hatten ja auch
killen.
gerade Spaß. Hast du gut gemacht, ja.
Good
Und haben wir
job,
jetzt gedacht,
Joey.
was gäbe es noch so richtige
Wir voten mal
schöne
den Stimmungskiller
Spaßthemen?
2023. Also ich
Was
nominiere mal die Dame in der Mitte.
Ja.
ist denn euer Ausblick 2024? Auf was freut ihr euch? Was soll besser werden? Vor was habt ihr Angst? Was sind eure Hoffnungen?
Also ich
Hallo?
meine, ich will immer nicht als Erster automatisch antworten, weil ich rede immer zu viel. Ich will immer kurz die andere Person antworten lassen. Also Hoffnung wäre, ich sehe ja sehr viel von dem, was du vorhin gesagt hast, sehr ähnlich, dass es für die Gaming-Branche hinter den Kulissen ein Katastrophenjahr war, wirklich. Und ich glaube, Spieler haben das zum Teil noch gar nicht so wahrgenommen, weil es vor den Kulissen ein echt tolles Jahr war. Also es ist dieser bizarre Disconnect, dass so für uns als Endkunden war es ja eins der geilsten Spielejahre ever. So. Also du kommst ja gar nicht hinterher. Ich habe dieses Jahr so gut wie Joey, wir reden da auch viel drüber und du kasteist mich zurecht. Ich hatte quasi keinen Urlaub, weil es gefühlt keine einzige Woche gab, wo ich mal sagen konnte, diese Woche passiert nichts Relevantes im Gaming, ich kann einfach ganz entspannt mir freinehmen, weil es so ein krasses Jahr war. Aber gleichzeitig gab es einen übelsten Kahlschlag hinter den Kulissen, der auch dazu führt, dass, und ich kenne da auch Privatleute und du natürlich noch viel mehr, dass Leute sich schwer finden, schwer tun, neue Jobs zu finden, weil ja überall gekündigt wird und gar nicht so viel gesucht wird. Und dann sei mal ein gefeuerter Spieleentwickler und du hörst von deinen Kumpels auch, bei uns wurden auch gerade 100 Stellen abgebaut und okay, wo gehe ich denn hin? Und im Kommunikationsbereich noch mehr. Also eine Hoffnung wäre, dass das jetzt nicht endlos so weitergeht und dass da vielleicht mal erst was bergauf geht. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Es scheint eher so zu sein, dass es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Der Firmen, wenn man sich auch so Geschäftsberichte anguckt, bei den wenigsten sagt man, ey, wir sehen voll das krasse Wachstum, wir holen lauter neue Leute rein. Du hörst eigentlich überall immer diese gleichen Sachen. Um uns zu konsolidieren und zukunftssicher zu machen, haben wir unserem CEO 200% Bonus ausgezahlt und dafür 200 Leute gefeuert. Ja, damit sind wir fit für die Zukunft.
Die Umstrukturierung bringt uns in die sichere Zukunft.
Ganz genau. Weißt du, Joey, das ist mein Lieblings-KI-Genre, solche dystopischen Pressemitteilungen von der KI schreiben zu lassen. Da hatten wir im Chat sehr viel Spaß damit im Stream. Also das würde ich mir wünschen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht optimistisch bin. Du kannst mich aber gern korrigieren, wenn du da mehr Licht am Horizont siehst, dass das in der Gaming-Branche hinter den Kulissen schöner wird nächstes Jahr. Nicht? Leute, die den Podcast nur in Audioform bekommen, müssten ihren Gesichtsausdruck jetzt gerade sehen. Ein sehr visualisiertes Nein hat sie uns gerade in den Stream gesetzt, die Frau Professorin hier.
Mit ein bisschen Panik und in den Augen.
Ansonsten, was so ein bisschen bizarr ist, aber ich habe dieses Gefühl irgendwie immer, ich habe das Gefühl so, was man sich auf Sachen jetzt freut, was Gaming angeht. Ich habe irgendwie so das komische Gefühl, es ist doch jetzt alles rausgekommen. So, also ich habe gerade gar nicht irgendwie so 10 Spiele am Horizont, wo ich auf alle Bock habe. So, ich hatte das Gefühl, so 2022 war das Jahr, wo alles auf 23 verschoben wurde, weil sich so viel verzögert hat. Und 23 ist jetzt so viel rausgekommen. Auch so viele Sachen, die irgendwie gefühlt ewig in der Mache waren, wie Starfield und Baldur's Gate, zum Beispiel Alan Wake und sowas, dass ich gerade gar nicht so die 10 Spiele 2024 habe. Aber ich glaube, ich habe auch noch keinen großen Überblick mir gemacht.
Hast du ein
Aber ein
Spiel?
konkretes habe ich nämlich Manor Lords. Richtig schönes Mittelalter-Aufbauspiel. Da freue ich mich drauf.
Ja. Thomas.
Ich kürze das ein bisschen ab. Nicht so wie der Maurice. Also gefreut wird sich auf Last Epoch. Maurice schreibt auf, Ende Februar.
Ja,
Last Epoch
ja.
kombiniert und natürlich Path of Exile 2 um zu sein, ob das wirklich besser wird als Diablo 4 oder schlechter. Die guten Ausblicke sind oder die Hoffnung besteht darin, dass jetzt Blizzard mal umgedreht wird mit der Microsoft-Übernahme und mit dem Entlassen von Bobby Kotick in 3 Tagen. Das kommt nämlich noch dazu. Also er wird es verkraften, weil ich glaube, er kriegt doch noch ein bisschen Geld für seinen weiteren Weg. Also so ist
ich glaube, ihm wird es gut gehen,
also,
sagen wir so.
Genau, also ja. Man muss jetzt kein Spendenkonto da aufmachen. Und ich habe auch das, ich glaube, bei Wowhead stand das, er hat ja auch 32 Jahre jetzt für Activision und dann Activision Blizzard gearbeitet und die Aktie von, was, $1 auf $90 hochgebracht. Also ich würde mal sagen, die Aktionäre weinen, die Spieler feiern und die Hoffnung ist, dass das vielleicht ein bisschen mehr Qualität wieder in den Unternehmenszweig bringt. Mal schauen, ich weiß jetzt nicht, ich habe zu wenig Microsoft-Produkte oder beziehungsweise zu wenig Microsoft-Spiele gespielt, ob die jetzt der goldene Arbeitgeber sind, ob das der Place to be ist, keine Ahnung, aber das sind, glaube ich, mal so die Sachen, die nächstes Jahr auf uns zukommen. Wir werden sehen. Und, ja, und bei dir, Joey?
Ich gebe euch ein bisschen einen Überblick über 2023 in Zahlen, weil ich sehr viel vorbereitet habe.
Natürlich. Ja, das hast du jetzt nebenbei rausgegoogelt, erzähl uns doch nichts.
Das hat sie sich nebenbei von ChatGPT schreiben.
Ja, also. Wahrscheinlich, ja.
Na, also die Games-Industrie ist halt eine Industrie, die schon konstant wächst. Also natürlich Auf und Abs und diese, also gerade auch mit Covid und Co. Sind da natürlich sehr viele Umstrukturierungen passiert. In der ganzen Tech-Branche per se, aber der ganze Marktwert von der Games-Industrie ist laut Games Industry Biz hat da eine sehr schöne Zusammenfassung geschrieben bei 184 Milliarden. Das ist halt eine irrsinnige Zahl, was da passiert. Was spannend ist, dass einfach immer, ja, keine Ahnung, dass sehr, sehr viele Spiele auf dem, auf dem Vormarsch sind, die vielleicht nicht von allen erwartet worden sind, sagen wir mal, wie wir gesehen haben, auf das würde ich mich nächstes Jahr auch freuen. Also Alan Wake oder Baldur's Gate waren ja doch sehr extrem positive Überraschungen heuer. Auf sowas würde ich mich nächstes Jahr auch freuen. Und ich glaube, dass die Spielindustrie per se nächstes Jahr noch weiter wachsen wird. Und dass wir noch mehr Spiele haben, auf die wir uns freuen können. Was mich ein bisschen verwundert hat, was glaubt ihr, was das meistverkaufte Spiel des Jahres war? Also ich habe jetzt die Daten von US und UK. Auf was würdet ihr tippen?
Meistverkauft? Gute Frage.
Ist es ein Standalone-Game oder ein Update zu PUBG oder Minecraft oder irgend so
etwas? Ist es ein Standalone-Game?
Okay. Ist es Mobile oder PC-Konsole?
Schreiben in den Chat Leute natürlich die üblichen Verdächtigen wie Call of Duty oder FIFA. Irgendwas in der Art wahrscheinlich.
The Day Before.
Ja. Okay. Also das Best-Selling-Game von dem Jahr war Hogwarts Legacy.
Das kam ja auch in dem Jahr raus.
Auf das haben wir alle vergessen.
Okay.
Auf das haben wir alle komplett vergessen. Und dann an zweiter Stelle US Call of Duty 3, Zelda 4, Spider-Man 2 und 5 Madden NFL. In Europa ist es dann immer statt Madden, statt NFL immer FIFA. Also UK war sonst relativ ähnlich. Aber es hat auch Super Mario Bros. Wonder den Weg in die Top 5 gefunden. Diablo 4 war nur in den US auf Platz 6 insgesamt.
Ja, es haben viel zu wenig Leute Diablo gekauft. Ich sag's immer wieder.
Ja.
Wobei man doch bei diesen Statistiken immer ein bisschen gucken muss, was wird reingezählt und was nicht, oder? Weil recht oft sind das doch nur physische Verkäufe.
Genau, der Mobile-Markt schaut auch schon wieder ganz anders
aus. Ich meine auch konkret Battle.net-Verkäufe. Diablo 4 hat Blizzard seine Battle.net-Verkäufe reported an so eine Website, weil sehr oft ist dann ja nur, also auch in Deutschland ist dann oft so, okay, das ist halt was im Mediamarkt verkauft wurde und so, ja, Leute, Steam und sowas. Inzwischen wird das, glaube ich, auch besser, aber diese Statistiken sind oft noch gar nicht, also die werden nicht komplett daneben liegen, aber dass ein Diablo 4 vielleicht sich weitgehend digital verkauft hat zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen.
Aber es gibt in Wirklichkeit ja eine Welt außerhalb von der PC-Gaming-Welt, die ist für mich komplett unerschlossen. Also ich habe keine Idee vom Mobile-Markt und der ist halt riesig. Spielt ihr Mobile-Games überhaupt irgendwie? Habt ihr so mal da?
Noch nicht, aber nächstes Jahr werden wir beide ein paar Mobile-Games spielen. Das beantworte ich jetzt für uns, weil wir nämlich 80% sämtlicher Promo-Anfragen vom Mobile-Markt sind und die ungigantische Budgets haben. Also als Streamer wirst du über kurz oder lang an Mobile-Games nicht vorbeikommen.
Das ist eine dystopische Aussage.
Ja, das kannst du mit in der ChatGPT mit reinnehmen, aber die Frage jetzt direkte Mobile Games eher nein. Weil wenn, dann spiele ich Mobile Games am PC, das ist dann auch immer wieder ein bisschen schwierig, aber ja.
Also das sind die Daten, wie viel, also mein Top Games Publisher für, wir sind jetzt beim Mobile Markt, noch nicht das Tencent und danach Activision Blizzard, aber was zum Beispiel Worldwide Consumer Spending, was weltweit ausgegeben worden ist, bei Honor of Kings, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt.
Das ist quasi League of Legends in China. Also das ist halt deren, das ist ein MOBA, das dort wirklich eben den Markt dominiert wie sonst was und es nie ganz so gut in den Westen geschafft hat. Es gab, glaube ich, sogar mal eine westliche Version, die dann auch irgendwie versucht hat, oder vielleicht gibt es die sogar noch, aber es hat nie so ganz bei uns so abgehoben, wie es im asiatischen Markt hat.
Steht da eine Zahl dabei? Ich kann mir jetzt nichts vorstellen.
2,5 Milliarden.
Umsatz.
Wie viel Kunden spenden? Also spenden, ausgeben.
Ausgeben, Spending. Okay. Also mit Mikrotransaktionen und so.
Und die weltweiter Downloads bei den Top Games sind wir bei Garena Free Fire, kenne ich auch nicht. Und Subway Surfers bei jeweils 210 Millionen.
Okay, sagt mir gar nichts. Mit 200 Millionen Downloads und wir kennen es nicht mal.
Also das ist ja allgemein, finde ich, ist auch was gerade für Leute wie uns, die wir ja auch über den Spielemarkt berichten, oft finde ich sehr wichtig, sich im Kopf zu behalten, was die, also dass wir halt wirklich nicht für die Mehrheit der Spieler stehen. Und dass es da wirklich ganze Welten gibt. Ich suche das jetzt gerade raus, ob der Game-Verband auch noch Spiele-Apps nach Umsatz rausgibt. Eine Weile lang haben sie das nämlich gemacht. Ich sehe hier gerade Spiele-Apps nach Download für den Oktober 2023. Aber es gab, glaube ich, auch mal, ja, Top 20 Spiele-Apps nach Umsatz in Deutschland 2023. Und wisst ihr, was da immer noch auf Platz 1 ist? Unverändert seit Ewigkeiten. Coinmaster.
Was ist denn Coinmaster?
Coinmaster ist dieses dystopische Glücksspielspiel, über das Jan Böhmermann mal einen Beitrag gemacht hat. Das ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Das ist so das richtig schäbigste Casino-Spiel. Das ist, liebe Leute, stolz vom Gameverband auch verkündet, das finanzstärkste Spiel in Deutschland, also die finanzstärkste Spiele-App. Und Leute wie wir kriegen das überhaupt nicht mit, außer, also, ne, also ich kenne das schon und ich verabscheue es von ganzem Herzen, dieses Spiel und alles, wofür es steht.
Aber ist das nicht Gambling? Ist das nicht Gambling?
Ja, natürlich.
Warum ist es dann nicht verboten?
Das ist übelster Casino-Bullshit. Und es steht hier, es steht über Candy Crush, über Clash of Clans, über Pokémon Go, über Roblox. Auch alles Spiele, die fragwürdig sind, die auch alle auf dieser Liste stehen.
Und die Jennifer Lopez und die Khloe Kardashian und andere Namen, die ich nicht kenne, werben für das Spiel. Dieter Bohlen und das
natürlich. Ja, weißt du, was die für Zahlen auf die Angebote schreiben? Da fällt man schon mal um. Kann ich mir gut vorstellen. Ist es so, weil es im Chat geschrieben wird, dass China, je nachdem, wo man in Deutschland oder Österreich sitzt, dass die vorhaben, nächstes Jahr die Mikrotransaktionen extrem zu regulieren, weil dann sieht der Mobile-Markt in dort ein bisschen anders aus.
Oh, das ist ein ganz neues, schwieriges Thema. Maurice.
Wie jetzt? Warum ich?
Machen wir es mal so, weil dadurch, dass wir jetzt nicht vor. Nee, wir haben uns natürlich informiert. Was wären denn eure Meinungen? Findet ihr, dass Mikrotransaktionen reguliert gehören, vielleicht mit einem Maximum von 5 Euro pro Woche oder so? Also, dass man da nicht freiweg Geld ohne Ende rausbuttert? Oder soll es frei sein, weil freie Marktwirtschaft? Der Chat schreibt schon ja, also, was wollt ihr?
Also ich habe das neulich diskutiert. Jetzt schreiben sie auch einige ja. Ich hatte dann natürlich direkt Leute im Chat, wie sie immer kommen, und ich warne euch jetzt auch schon mal, auch eure Mods, jetzt bitte vorsichtig sein. Ich hatte Leute direkt im Chat, was, Maurice? Ja, dann tritt doch in die kommunistische Partei ein, wenn du für totalitäre Diktatur wie in China hier auch haben willst und so, weil man kann ja keine nuancierte Diskussion führen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nur diese Vorschläge lesen würde, jetzt sagen wir mal, ohne zu wissen, von welcher Regierung sie kommen würden, einfach nur die Regierung eines wichtigen Gaming-Markts hat vorgeschlagen, Daily Login-Boni verbieten, Spending Caps für Mikrotransaktionen, würde ich sagen, ja geil, danke, endlich mal eine Regierung in einem Markt, der wichtig ist. Weil bislang ist dann immer nur so Länder wie die Niederlande und so, wo dann Spielefirmen einfach sagen, ja, fickt euch, dann erscheint unser Spiel halt bei euch nicht mehr. Wir brauchen euch nicht, wir haben andere Märkte. Und während sich halt Regierungen von größeren Ländern auch einfach auf der Nase rumtanzen lassen von Spieleherstellern, muss man ja so sagen. Also bis Deutschland mal kapiert hat, was Lootboxen überhaupt sind,
ist die Geschichte,
ist der Gaming-Markt schon 10 Jahre weiter mit Monetarisierungsmethoden, die gezielt auf psychische Probleme von Glücksspielsüchtigen anspringen. Und das da tatsächlich mal, also ich finde es fast schon karmische Gerechtigkeit, dass Spielefirmen sich seit Jahren an diesen Markt anbiedern und immer schäbiger werden in ihren Produkten und Sachen wie Diablo Immortal machen. Und plötzlich dieser Markt sagt, oh nee, Videospiele, nee, das finden wir jetzt gerade gar nicht mehr so geil. Ich gebe zu, ich finde, es hat was von karmischer Gerechtigkeit. Und
ich möchte ganz kurz festhalten, dass der Maurice unseren Loot klauen möchte. Daily Login-Bonus abschaffen. Was ist denn mit dir?
Das ist die Clickbait-Headline für den
Podcast. Das ist die Clickbait-Headline. Ja, Maurice klaut den Loot. So ist es.
Ich kann es euch gar nicht vorstellen, was ich gerade gefunden habe. Larian hat zwischen 2004 und 2011 1, 2, 3, 4, 7 oder 8 Educational Games gemacht. Wie toll ist denn das?
Was, echt?
Damit hast du die Stimmung schon wieder gekillt. Danke.
Ich wollte voll subtil, dezent das Thema wechseln. Ist okay. Mir das gelungen?
Ja. Warum willst du das Thema wechseln? Ich finde deine Meinung dazu total spannend.
Meine Meinung zu
Limitierungen von Mikrotransaktionen.
Es ist die ganze, ich glaube, die Abgrenzung zwischen Gaming und Gambling wird immer schmäler. Das ist was mich extrem schockiert. Also auf welche Arten auch immer, bezüglich Microtransactions, ist das ein schwieriges Thema, weil wenn du dir Statistiken anschaust, sind die wirklich viel investieren, ganz wenige. Und dieses Modell, dass du ein Free-to-Play-Game freilässt, wo wenige, die es sich eventuell leisten können, für die anderen das Spiel mit investieren, per se nicht schlecht ist. Schwierig wird es dann, meiner Meinung nach, wenn Gambling-Modelle dahinter sind. Das heißt, wenn unlauterer Wettbewerb ist, wenn Game-Mechaniken ausgenutzt werden, um Leute dazu zu nötigen, eben zum Beispiel Pay-to-Progress, Pay-to-Win und so weiter und so fort, beziehungsweise oder eben direktes Gambling. Die Sachen finde ich extrem schwierig. Die ganze Thematik finde ich extrem komplex, weil für mich eben die Welten zwischen Gaming und Gambling gerade im Mobile-Segment immer mehr verschwimmen. Ich selbst kenne mich fairerweise im Mobile-Development-Markt inzwischen viel zu wenig aus, dass ich da jetzt wirklich absolut faire Beurteilung geben könnte. Das ist eben ein Markt, wie wir vorher besprochen haben, der für sich schon so eine eigene Nische und so in sich gewachsen ist. Also ich versuche, eine sehr neutrale Antwort zu geben. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Natürlich finde ich es nicht gut. Aber kann ich es richtig fair einschätzen, dass ich jetzt das aus meiner Warte beurteilen kann? Schwer.
Ich meine, es ist, was schon ja mit reinspielt, was ja auch etwas ist, was du immer wieder so ein bisschen aufzuklären versuchst, dass ein Teil dieser Monetarisierungsmethoden, auch wenn sie, finde ich, wie du auch sagst, inzwischen oft zu weit gehen, halt auch daher gewachsen ist, dass halt es teilweise wirklich nötig wird, mehr Geld mit Spielen zu verdienen, weil halt, also wir haben ja jetzt gerade, ich habe da eine interessante Meinung auch von einem Journalisten gesehen, dem Stephen Totilo, dass was der Insomniac Hack schon gemacht hat, ist halt tatsächlich ein paar Insights zu geben. Leute, wie läuft es denn wirklich? Schaut mal, holy shit, wie teuer ist so ein AAA-Singleplayer-Spiel wie Spider-Man inzwischen zum Beispiel? Und wie lang dauert es? Und wie krass ist es, wenn sich das dann nicht gut genug verkauft und dann ein ganzes Studio absäuft deswegen, weil ein riesiges Studio hunderte Millionen über 5 Jahre Entwicklung da reingesteckt hat.
Oder sich zu wenig gut verkauft. Weil jetzt, wenn du sagst, das verkauft sich 100.000 Mal und das reicht nicht. Oder 1 Million Mal und das reicht nicht.
Ich meine, es hat jemand ausgerechnet, bei Kotaku war es das zum Beispiel, wenn Spider-Man 2 sich 5 Millionen Mal verkauft hätte, wäre es ein finanzieller Flop gewesen. Weil ich glaube, sie haben irgendwie ausgerechnet, es müsste sich 8 Millionen Mal verkaufen, um überhaupt seine Kosten reinzuspielen. Gleichzeitig kannst du den Preis von Spielen nicht mehr wirklich sehr viel erhöhen, glaube ich, bis zu einem Punkt, wo es dann wirklich einfach, also ich meine jetzt als Student, als Schüler kaufst du dir ein Spiel für 100 Euro, wenn das der Mindestpreis ist. Und daher kommen halt Sachen wie Deluxe Edition für mehr und Mikrotransaktionen für mehr. Und wie Joey auch sagt, so dieses fast schon irgendwo demokratische, in Anführungszeichen, die Reichen zahlen halt mehr, um es für uns alle zu finanzieren. Verstehe ich sogar irgendwo, ne? Kann man durchaus argumentieren, aber hat Exzesse angenommen, wo ich schon der Meinung bin, ein bisschen Regulierung wird notwendig allmählich, weil halt Verwundbare auch damit angegangen werden. Also ich hab mal eine Studie gelesen zum Beispiel, dass die Leute, die das meiste Geld in Lootboxen, glaube ich, stecken, das hatte keine Korrelation dazu, wie viel die wirklich verdienen. Also das hat eine Korrelation dazu, wie anfällig Lootboxen sie für Glücksspielprobleme sind.
Richtig.
Und das heißt, da werden halt auch Leute ausgenutzt, in Anführungszeichen. Also immer noch, natürlich gibt es Eigenverantwortung und sowas, aber es werden halt trotzdem gezielt psychologische Mechanismen genutzt, um Leute dazu zu bringen, so ihr letztes Hemd.
Und Kinder werden ganz
genau,
oft
und richtig. Von
denen. Und, aber wie gesagt, ich finde das viel zu komplex für eine Jahresabschluss-Thematik, weil per se, wenn ich mir ein Spiel wie Diablo vorstelle, was hat ein Diablo jetzt kostet, wenn ich mir die normale Version kaufe?
60. Das nee, ist, 70 war der Einstieg, ne? 70, 90, 100 und auf Konsolen plus 10.
Man müsste immer nachdenken, wie hoch die Inflation die letzten Jahre war. Also in Österreich, es war so hoch, es ist alles so viel teurer worden. Wir müssen mehr heizen, die Lebensmittel sind teurer worden, die Gehälter von allen Branchen sind enorm gestiegen, was ja gut ist, um diese Inflation auszugleichen. Natürlich sind auch die Gehälter von Spieleentwicklern gestiegen. Was aber nicht gestiegen ist, wie gesagt, wir zahlen für alles mehr, außer für Spiele. Die Spiele sind fast über die letzten, ja, kleine Updates hat es immer gegeben, aber es schreien alle sofort, wenn ein Spiel 5 bis 10 Euro teurer ist. Und ich weiß, das ist eine nicht so beliebte Meinung, aber mir wäre es am liebsten, wenn die Spiele auch teurer wären, dass wir nicht diese ständige Panik haben, dass die Mitarbeiter nicht mehr leistbar sind, weil die Mitarbeiter werden einfach teurer. Auch das Büro wird teurer zu mieten, auch die Heizung im Büro ist teurer zum Zahlen, auch der Strom ist teurer geworden für die 100.000 Rechner, die dort herumstehen. Aber die Spiele werden halt nicht teurer. Der Anspruch der Spielenden ist größer geworden. Die Spiele müssen größer und super polished sein. Was heißt das, wenn sie größer sein, dass sie polished sind, dauert das auch noch viel mehr und viel länger. Also es ist so eine Negativspirale, die man nicht mehr lang halten können. Und mir ist es 1000-mal lieber, wenn wir Modelle finden, keine Ahnung, ob es das Diablo ein gutes Beispiel ist oder nicht, aber ich zahle x Euro für mein Spiel. Sag mal diese 60 Euro von Diablo, was weit unter dem Preis ist, dass ich dieses Spiel jemals finanzieren kann. Das geht sich nicht aus. Das heißt, sie müssen Skins oder andere Sachen im Shop verkaufen. Mir, werde es mir wahrscheinlich nicht leisten, dass ich mir ganz viele Skins kaufe. Ist jetzt auch nicht das, was für mich den Spielspaß ausmacht. Für andere schon. Für andere, die sagen, hey, das ist mein Lieblingsspiel und ich möchte noch mehr investieren. Jetzt kaufe ich mir eine Pferdeskin um, ist ja wurscht, 40 Euro. Absurd viel, macht nichts.
Der Maurice zuckt schon.
Ich unterstütze das Spiel und ich möchte dieses Skin haben, ich möchte zeigen, wie sehr ich das Spiel liebe oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es mir leisten, ich möchte das haben. Irgendjemand anders kann es sich noch mehr leisten, zahlt 10 Skins und das sind die Leute, die das Spiel für die anderen, die es sich vielleicht nicht leisten können, wollen, sollen, was weiß ich was, irgendwie ein bisschen mitfinanzieren. Das ist jetzt aber kein Pay-to-Progress oder Pay-to-Win. Das ist einfach nur, ja, ich kann's und will's mir leisten. Ich sehe, ja, Microtransaction ist natürlich wieder was anderes. Das wäre jetzt ein langer Monolog und relativ viel für ein volllauniges Weihnachtsspecial. Aber deswegen glaub ich schon, dass wir da langsam in so ein bisschen eine Negativspirale kommen werden, wenn man nicht bald, ja. Ich hätte am liebsten einfach wieder meine Nintendo 64-Kassetten, die ich einmal kaufe, die super fertig sind, absolut bugfrei, wo ich nichts installieren muss und wo ich gewusst habe, ich zahle X Euro dafür und das war das ganze Spiel und ich bin ein paar Wochen glücklich. Das wäre, so bin ich aufgewachsen, wäre mir auch das Liebste. Geht nicht mehr.
Ich glaube auch, es ist super schwierig, da die, weil jede Antwort hat ihre eigenen Probleme, weil was auch zum Beispiel im Chat gerade geschrieben wurde, gleichzeitig ist ja doch so, dass, sage ich mal, nicht für alle sind die Gehälter im gleichen Maß für die Inflation gestiegen. Und wenn alles teurer wird und du auf einmal eine doppelt so hohe Stromrechnung hast und so, dann sparst du vielleicht am ehesten bei den Spielen. Das heißt, wenn die Spielebranche sagen würde, Spiele ab jetzt für 100, würde sie wirklich mehr Gewinn machen oder würden dann auch weniger Leute Spiele kaufen? Gibt es überhaupt endlosen Spielraum? Selbst wenn wir uns einigen würden, und ich finde, man könnte das Argument machen, dass zum Beispiel Baldur's Gate 100 Euro wert ist. Ich finde, niemand könnte objektiv sagen, nein, du kriegst hier nicht deinen Wert zurück an Spielzeit, an Qualität, was auch immer. Aber einfach das Schiere, gibt es ein Limit, wie viel einfach Leute können und wollen zahlen für ein Spiel? Also bei uns inzwischen so, wir sind alle erwachsen, berufstätig und so weiter und so fort, aber jetzt ich als Kind oder auch als Student mit BAföG und sowas, wäre irgendwann, okay, hätte ich halt nur noch im Sale gekauft, was eh schon Leute tun, was auch wieder schwierig ist, weil fast schon die Erwartung da ist, so ein Spiel ist ja nicht mal 60 wert, ein Spiel ist 10 wert, so, deswegen warte ich auf den nächsten Steam-Sale. Teilweise finde ich auch tatsächlich, so sehr ich gerne die Spieler-Kundenseite hier einnehme, die Anforderungen, also die Ansprüche teilweise auch echt weird. Also dann wird dann teilweise auch schon gesagt, für ein Indie-Spiel sind ja 20 schon viel, wenn es keine 20 Stunden Spielzeit bietet. Wo ich mir finde, ach Leute, hört doch auf, Spiele so primitiv runterzurechnen. Wie sollen wir denn so noch gute Spiele von irgendwem bekommen, wenn Leute so rechnen? Aber ich sehe da, ich habe da auch mit. Es gibt auch Spieleentwickler, mit denen ich geredet habe, und ich würde mich da auch dazu zählen, die sich wünschen würden, der Markt würde sich wieder mehr zu mehr Akzeptanz für kürzere Spiele entwickeln. Und halt, dass
Da
man eben.
ziehe ich jetzt meinen Abschluss für die Hoffnung für 2024.
Okay.
Ich glaub, dass wir wirklich sehen, dass Indie-Titel, und das hat es aber eine gute und eine schlechte Seite, und ich höre natürlich mit der schlechten Seite auf, um die Stimmung wieder
Natürlich,
zu kriegen.
natürlich. Viermal gekillt in der Stunde.
Aber wir sehen, glaube ich, schon gerade jetzt mit Erfolgen wie Alan Wake und mit Baldur's Gate, dass die Spieleentwicklung und auch die Consumer-Seite doch vielleicht einen anderen Twist nehmen wird. Vielleicht bei den Ka Verkaufszahlen, wie vorher angedeutet, wo Hogwarts und einfach die großen Namen immer die Top-Ränge belegen, vielleicht noch nicht, aber per se sehen wir trotzdem die ersten Zeichen, dass es da in die Richtung geht. Was wir auch sehen, finde ich, ist eine Observation, dass eben kürzere Spiele und auch Indie-Titel insbesondere mehr Platz finden. Und das finde ich total schön. Ich liebe Indie-Spiele. Ich finde, das ist so ein tolles Genre, wo man ganz andere Erfahrungen testen kann, wo die Entwickler sich endlich mal was trauen, weil eben, weil's, ja, du hast immer noch natürlich das Risiko, dass es sich nicht verkauft. Aber wenn ich jetzt 40 Millionen in der Spielentwicklung, was experimentelle Spielmechaniken reingesteckt habe, planen würde, das würde mir kein Investor zahlen. Also alle AAA-Studios werden immer ein bisschen auf die sichere Seite gehen. Indie-Studios müssen das nicht. Und da wird sich dann oft einmal mehr getraut. Und das kann dann halt ein großer Hit sein. Und das finde ich total schön, dass man mehr in die Richtung sehen. Das, was ein bisschen schade ist. Ich weiß nicht, ob das mit Dave the Diver zum Beispiel so ein bisschen auf dem Radar war. Also Dredge und Dave the Diver, die haben ja auch sehr, sehr viele total spannende Awards und Preise in der Kategorie Indie-Games gewonnen. War halt Dave the Diver war halt kein Indie-Spiel. Da ist ein riesiger Publisher dahinter. Das war also eine riesige, also eine Produktion, die halt an Indie erinnert, also von dem, vom Look and Feel und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sehr viele auch größere Publisher, die es mehr in Richtung Indie-esque, unter Anführungszeichen, gehen wollen. Und dann vielleicht die Spots von den richtigen
Indie-Films
nehmen
wegnehmen.
Werden. Ja, genau, weil ich meine, auch Dave the Diver war nominiert für als Indie-Game. Dredge war entwickelt von 4 Personen aus Neuseeland, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und wie gesagt, bei Dave the Diver war ein riesiger Publisher dahinter. Aber es war halt die Idee dahinter, hey, das ist gerade in und wir möchten ein Spiel entwickeln, was ausschaut, als wäre es ein Indie-Spiel. Wir sind aber ein riesiger Publisher.
Ja, weil du machst beim Publisher eine Superabteilung, gibst denen 1 Million Euro und die können dann als Indie durchgehen, was andere nicht finanzieren können. Und wenn es bei 10 Spielen ans aufgeht, hast du alle Kosten mit darin. Und damit hat der Kapitalist am Ende noch was. Gib uns ein Buch, Tipp, Joey.
Wolltest ihr noch irgendwas zu dieser Folge? Wolltest ihr noch was mitgeben?
Nee, ich wollte das noch unterschreiben, was du gesagt hast, mit dem mehr Wunsch nach Indie-Zeugs. Ich finde, ich beobachte das in meinem beruflichen Umfeld auch, wo ich ja auch immer so versuche zu gucken, was ist denn gerade, was die Zuschauer interessiert und sowas. Und ich merke zum einen bei meinem Stream, aber nicht nur, dass Leute sehr viel mehr Interesse oft haben, Maurice, empfiehl uns irgendwas Cooles, als Spiel gerade das große Hype-Spiel auf Steam. Und der deutsche Gaming-Markt, so im Allgemeinen habe ich das Gefühl, also zum Beispiel auch ein Hand of Blood zum Beispiel ist ja der Hand of Uncut-Kanal, wo er, ich glaube nicht ganz jeden Tag, aber halt mehrfach die Woche irgendwelche angespielt Sachen hochlädt und super krasse Abrufzahlen damit hat. Das ist sehr selten, gerade das große AAA-Spiel, das rauskommt. Das ist so, ey Leute, ich habe wieder ein neues Vampire Survivals-like entdeckt. Guckt euch mal die Pixel-Grafik an, aber spielt sich voll geil. Und das ist einer der erfolgreichsten Gaming-Kanäle in Deutschland. Und auch ein Gronkh zum Beispiel im Stream spielt natürlich auch ab und an mal, klar, mal hier ein Starfield, mal ein Baldur's Gate und sowas, aber auch sehr viel so komplett kleines Zeugs, wo dann 20.000 Leute zugucken, weil sich vorher, also einerseits gucken sie natürlich einfach natürlich wegen Gronkh und wegen Henno, weil man für die Person schaut, aber sie gucken halt auch, weil sie Bock auf diese Empfehlungen haben. Und weil du ihnen nicht noch sagen musst, Leute, Starfield kommt raus, aber weil, glaube ich, doch so einige Spieler, nicht unbedingt die komplette Mehrheit, ne, weil am Ende erfolgreichstes Spiel immer noch so ein recht glatt gebügeltes Open-World-AAA-Spiel in der großen, bekannten Marke, aber ich glaube, es gibt eine recht große Zielgruppe, die wirklich mehr so, gib uns die ungewöhnlichen Ideen, zeig uns doch mal, was abseits der Wege liegt. So, und da herrscht ein sehr großes Interesse, habe ich den Eindruck.
Ja. Thomas?
Ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich muss mich für jedes Indie-Game überwinden. Das ist dann ganz schwierig. Obwohl
hat Path of Exile nicht genauso angefangen? Waren
ja,
das nicht 4, 5?
Es ist auch meiner Meinung jetzt immer noch ein bisschen. Ja, das ist halt lange
Exile
zurück.
Und Last Epoch haben beide als Indie-Games angefangen.
Eben, und wenn sie dann gereift sind, genau.
Drin, aber
wenn sie dann gereift sind, dann kommt das mit bei mir auf die Liste. Es ist halt auch immer so eine Frage, wie viel Zeit hast du, welche Spiele anzuspielen, ne? Das ist es.
So, und für Buchtipp, ich weiß nicht, ob ich noch ein neues geben soll, hätte ich eher gefragt, was eure Bücher des Jahres waren. Was hat euch am meisten bewegt heuer? Was habt ihr gelesen?
Was ist das für eine Frage?
Ich weiß es bei euch beiden, glaube
ja,
ich.
Ja, passt, dann beantworte gleich für uns beide.
Thomas, was ist das Buch, was du heuer am liebsten gelesen hast?
Ich habe nur die Sternenbilder gelesen.
Aber ich du hast ein Buch gelesen.
Genau, und das vielleicht schaffe ich das noch fertig. Das wäre noch so mein Ziel des Jahres.
Ja, und was ist es? Und ist es richtig gut?
Es ist gut, aber ich habe es nicht rumliegend. Ich habe den Titel vergessen, also. Und deswegen,
es ist Terry Pratchett.
Das ist richtig.
Und zwar die Farben der Magie, oder?
Ja, die Empfehlung kam ja von Maurice rüber, obwohl der Maurice sagte, ich soll in der Mitte anfangen. War das das? Der meint,
ich hätte
das
mit Mord angefangen.
Genau, ja. Das war das, ja genau. Das ist dann ab 3 oder 4, oder wie war das?
Genau, das vierte.
Das vierte, okay.
Aber ich meine, wenn es dir gefallen hat,
ja,
habe
ich
dir absolut
Ich
kein Problem damit.
Du kannst ja nicht so wie bei Star Wars, was das so die Querfeld einschauen. Ich bin ja ganz simpel, das muss schön nach der Reihe passieren. Ich hoffe, dass das dann mehr Sinn macht, aber wir werden es sehen.
So, und Maurice, ich habe bei dir auch eine Vermutung, was dein Buch des Jahres sein könnte, aber the floor is yours.
Ich habe, es ist tatsächlich für mich fast schon eher ein bisschen ein trauriges Thema, aber ich habe wirklich unglaublich wenig gelesen dieses Jahr. Also ich lese eigentlich mit jedem Jahr weniger und mag mich selbst nicht dafür, weil ich eigentlich mal mir was drauf eingebildet habe, ein belesener Mensch zu sein. Aber ich glaube, du hast den Tipp schon mal gegeben an meiner Stadt, deswegen muss ich über Echtzeitalter gar nicht mehr so viel reden, aber das war ein sehr schönes Buch. Und allein, dass ein Buch, wo Age of Empires 2 so eine Rolle spielt, den Deutschen Buchpreis gewinnt, feiere ich halt total. Ich hatte jetzt neulich den Autor auch im Stream zu Gast, das war ebenfalls sehr lustig. Ich gedenke auch, den vielleicht mal zu überfallen, wenn wir das nächste Mal in Wien sind oder sowas. Dann werden wir einfach quasi eine Philosophiesitzung gemeinsam abhalten oder sowas.
In einem Wiener Café.
Genau.
Und über alle um sich herum schimpfen und über das Wetter.
Ja.
Das ist immer urdoof.
Ja, ich werde jetzt wirklich Buchfluencer, wird gerade geschrieben. Ich habe dem Mikkel Robran für sein nächstes Buch habe ich einen Werbespruch für den Klappentext gegeben. Ich werde Schritt für Schritt zum Buchinfluencer, Leute.
Oh, schön. So. Und ich möchte dann ein neues Buch mitgeben. Und zwar ist das von der Rihanna Pratchett und von Gabrielle Kent. Und das ist basiert ein bisschen auf diesen Welten, auf der Discworld, die wir eben von Terry Pratchett kennen. Und das, ich kenne nur einen englischen Namen, Tiffany Aching's Guide to Being a Witch. Es ist ganz frisch. Es ist eigentlich eben wieder in Richtung Jugendbuch, aber glaube ich, doch relativ spannendes neue Jahresbuch mitzunehmen. Ganz schöne Illustrationen auch.
Okay, ich musste noch kurz lachen, weil im Chat geschrieben wurde, Maurice wird Klappentext-Influencer.
Ja, irgendwer muss ja Bücher bewerben, indem er knackige Sprüche für die Rückseite des Buches gibt.
Von ChatGPT.
Ein wichtiger Job.
Das ist, ja, dann, wie er grinst, der fand ich jetzt lustig. Danken wir mal Dankeschön fürs Zuhören, für die Jahresabschlussfolge. Vergesst nicht, den Podcast zu folgen und zu raten. Und euch zwei ein Dankeschön für die Zeit. Und jetzt sagen wir mal, für euch Baba.
Adios. Bye.